sind jetzt in Kapitel 11. Ich möchte da noch zum Abschluss, also Abrundung, noch gerne was vorlesen. Hier. Es heißt hier in Vers 45, Kapitel 11, Vers 45, und er kommt zu seinem Ende. Bitte, wenn bei Ihnen steht, und da kommt er zu seinem Ende, dürfen Sie ruhig das da durchstreichen. Der Text sagt nichts von da. Also, und er kommt zu seinem Ende. Und es ist, ja, also dieses da ist irreführend. Der Text selber, der hebräische Text, ist eindeutig. Das ist Vers 45. Und er kommt zu seinem Ende und es ist keiner, der ihm helfe. Oder dort kann man auch, darf man auch getrost durchstreichen. Einfach, und er kommt zu seinem Ende. Ja, aber ist auch gut. Aber nicht dieses da darf nicht dort, darf nicht stehen. Aber ist okay. Aber er kommt zu seinem Ende. Das ist das und oder aber kann im Hebräischen so oder so heißen. Aber das dort darf nicht stehen. Oder das da. Denn das ist eingefügt von den Übersetzern. Also der Text zwingt nicht zu der Annahme, dass der König des Nordens sein Ende bereits in Palästina findet. Wo er stirbt, wird in der Weissagung überhaupt nicht angegeben. Aber man könnte dann fragen, warum geht dann der Berichterstatter, der Engel hier in der Beschreibung wieder zurück, geht er zu diesem Zeltlager zurück? Er wird das Zeltlager aufschlagen. Was soll das? Wahrscheinlich um den Eindruck zu erwecken oder den Eindruck zu verstärken, der hier gemacht werden soll. Bitte bedenken wir, das ist ja keine nachträgliche Geschichtsschreibung. Das ist eine Prophetie. Und Prophetie hat nicht nur den Sinn, einfach irgendeine Geschichte zu erzählen. Prophetie hat immer aufrufenden oder tröstenden oder ermahnenden Charakter. Es ist, als ob der Engel sagen wollte, beachte den Gegensatz. Hier zeltet er in seinem prächtigen Königszelt, hier sind seine Palastgezelte aufgeschlagen und er beabsichtigt, die heilige Stadt und den Tempel zu vernichten. Endlösung der Judenfrage. Und im nächsten Augenblick sehen wir ihn in Schmach und Schande und in Todesangst geschlagen von unsichtbarer Hand. Ein krasser Gegensatz. Einerseits schlägt er dort zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde die Zelte des Palastes auf, also seine Palastgezelte auf, um gegen Jerusalem und den Zionsberg den letzten Schlag zu vollbringen. Und andererseits kommt er in Persien ohne Menschenhand an einer Krankheit zu seinem Ende, geht zugrunde. Und es ist niemand da, der ihm helfen könnte. Gott erledigt seinen Feind direkt, ohne Menschenhand. Und gerade dann, als er sich überlegt, gegen Gott vorzugehen. Ja. Da es sich um eine Weissagung handelt, diese Art der Berichterstattung hier ist genau das, wie es in einer Weissagung geschieht. Eine Weissagung gibt nicht eine lückenlose Erzählung aller Details. Das ist nie der Fall. Eine Weissagung hat immer ein gewisses Ziel. Und hier auch. Durch diesen Kontrast, der hier hervorgehoben wird, er will da jetzt sich aufmachen gegen den Berg Zion. Und auf der anderen Seite, er wird ohne Menschenhand geschlagen. Dieser Kontrast, wird hier sehr deutlich. Der Kommentator Zöckler in dem Bibelwerk von Lange schreibt sehr gut, eben dieses plötzliche Überspringen vom Verweilen des übermütigen Bedrängers im heiligen Lande zu seinem rettungslosen Untergange, der doch erst eine geraume Zeit später erfolgte, spricht entschieden für den original prophetischen Charakter unserer Stelle. Gerade die leichten Diskrepanzen, die auftreten, gerade das spricht für die Wahrheit. Ja. Und dass es nicht nachträglich geschrieben wurde, sondern dass es eine echte Prophetie ist. Scheinparadiskrepanzen ist ja nicht Wirklichkeit in Wirklichkeit ein Widerspruch. Es ist ja nur eine Diskrepanz, die man findet, wieso in der Geschichte ist er doch dort gestorben. Und hier wird er so beschrieben, es kommt einem fast vor, als ob er im Lande Israel stirbt. Aber es kommt nur so vor. Es wird nicht gesagt im Text. Ja. Gerade das spricht dafür, dass es hier eine echte Prophetie ist. Ja. Also, wir müssen gar nicht den Kommentatoren glauben, die sagen, das hat überhaupt nichts zu tun mit Antiochus. Woher wissen die das, dass es nichts mit ihm zu tun hat? Da liest man zu früh, zu viel in den Text hinein und hakt von vornherein ab, es kann sich nicht um Antiochus handeln, folgedessen muss es sich um den Antichristen handeln. Der Text spricht überhaupt nichts von einem Antichristus. König des Nordens steht, König des Südens, sind immer noch die zwei. Also, das passt gar nicht in eine andere Zeit hinein, als in die damalige. Gut, das bringt uns jetzt zu Kapitel 12. Schauen wir die Folie, da habe ich eine Folie gehabt. Ah, bevor ich zu Kapitel, ja, noch etwas. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen. Ich habe ja gesagt, es gibt vier Phasen in Kapitel 11. Vier parallele Ereignisse. Und immer wieder wiederholen sich ähnliche Szenarien. Das erste ist, in jedem von diesen vier Phasen gibt es einen Angriff mit einem großen Heer des Königs des Nordens, der zieht Richtung König des Südens und zieht dann wieder zurück durchs Heilige Land. Jedes Mal bei Antiochus III., Verse 13 folgende bis 19, dann bei der zweiten Phase ab Vers 20, bei der dritten Phase ab Vers 28 und bei der vierten Phase ab Vers 36. Achso, Entschuldigung. Jetzt haben wir's. Also ein Angriff mit großem Heer des Königs des Nordens Richtung König des Südens zieht er und dann zieht er wieder zurück durchs Heilige Land. Das ist in allen diesen vier Phasen. Das zweite ist, beim Durchzug, entweder hin oder zurück oder bei beiden Durchzügen, werden Armeen oder Soldaten in Palästina aufgestellt oder es gibt irgendwie einen Kampf oder es gibt irgendwie eine Bedrängnis in Palästina. Jedes Mal bei diesen vier Phasen. Und drittens, dem Gottesvolk und der Stadt Jerusalem wird Gewalttat angedroht oder angetan. Das heißt, das Volk Gottes wird bedrängt. Das erste Mal bei Antiochus III., der diesen Aufstand niederschlägt, weil einige sich erheben und die Weissagung erfüllen wollen, Vers 14. Beim anderen Mal, der Antiochus beim ersten Zug, kommt er zurück durch das Land Israel und wie hieß es da wörtlich? Ich glaube, es ist Vers 27. Vers 28. Sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein. Vers 28. Beim dritten Phase, Vers 29, Vers 30, er wird verzagen und umkehren und er wird den Heiligen Bund verfluchen. Und wird dann entsprechend handeln und sein Augenmerk auf die richten, die den Heiligen Bund verlassen. Also immer wieder geht es um Bedrängnis des Gottesvolkes. Und auch bei der letzten Phase, ab Vers 36, da ist es so, dass er sein Palastgezelt aufschlägt und jetzt vorhat, einen Schlag gegen Israel durchzuführen. Aber es kommt nicht mehr dazu. Dann D, also das vierte hier, klein d, es ist immer ein Versuch der Zerschlagung der Treuen aus dem Volk. Also die Heiligen sollen zerschlagen, vernichtet werden. Was also dargestellt wird in Kapitel 11 ist, dass Israel liegt in der Mitte zwischen diesen zwei rivalisierenden Mächten, die sich immer im Krieg miteinander liegen, und das Gottesvolk, das wahre Gottesvolk leidet. Aber Gott bewahrt sein Volk.
In Vers 42 steht, er wird aber auch unterschiedliche Länder in seiner Hand anstrengen. Wird auch seine Hand nach den Ländern anstrengen, dass man die Geschichte nicht
empfiehlt. Ich kann schon.
Bis wenn man im 42. Vers Gedanken liest, dass er das Wenn andere Ziele oder noch breitere Maßstab ist angerissen.
Er streckt seine Hand nach den Ländern aus. Länder, es hieß hier die Frage, welche Länder. Also geografisch können das nur die Länder sein, die unter der Oberhoheit Ägyptens ohnehin schon standen. Sonst sind keine anderen Länder da bei diesem Weg von vom Norden hinunter in den Süden nach Ägypten. Und die Edomiter und die Moabiter, die Ammoniter, die liegen nicht direkt am Weg. Die lässt er praktisch links liegen. Ich denke, zu viel dürfen wir auch nicht hineinlesen in diesen Text. Wird nur berichtet, dass er das Ziel hat, diese Länder, diese Ländereien, die alle Ägypten unterstanden, Ägypten war ja eine große Macht, diese Ländereien alle unter seine Herrschaft zu bringen. Mehr Angst steht nicht. Einige haben eingewandt, ja, aber wieso? Der weiß doch, dass die Römer in der Nähe sind. Wieso wagt er es noch einmal gegen Ägypten zu ziehen, wenn er vorher von den Römern gezwungen wurde, zurückzuziehen? Nun, erstens wissen wir nicht, ob in der Zwischenzeit die Römerflotte wieder abgezogen ist von Alexandria. Die waren ja dann wieder zurück, müssen ja irgendwann wieder zurückgefahren sein nach Zypern und wo sie sonst waren. Das heißt, wir wissen historisch, wissen wir gar nicht, wie die Situation mit den Römern war, ob die Römer wirklich gegenwärtig blieben in Ägypten. Also das ist alles Spekulation. Tatsache ist, dass der biblische Bericht, die biblische Prophezeiung sagt, dass er also noch einen letzten Heereszug gemacht hat in den Süden. Dass er auch Erfolg gehabt hat, jedenfalls Geld und Schätze sich geholt hat. Und dass er dann aber unvermittelt abbrechen musste, weil er zurück musste, weil Gerüchte im Norden und im Osten waren. Und ich habe schon gesagt, die Gerüchte im Norden und Osten, das ist historisch belegt. Das war in Armenien. Ich muss gerade schauen. Ja. Genau. Dass die, Tacitus sagt das und Appian sagt das, dass die Parther sind im Osten. Und die Armenier im Norden gegen ihn rebellierten. Tacitus und Appius, also zwei historische, weltliche Geschichtsschreiber schreiben davon, dass es genau zu der Zeit, gegen Ende seines Lebens, einen Aufstand gab und dass er das schnell niederschlagen musste. Also passt wirklich auf Antiochus.
Aber die Situation mit den Römern, das scheint er auch gelernt zu haben, weil es steht geschrieben, dass er mit einer Flotte kommt. Das war am Anfang nicht.
Ah ja.
Das heißt, er deckt jetzt hier den Meerweg auf jeden Fall schon
nach. Ah, das ist interessant. Er hat eine Flotte mit sich, die könnte die Römer noch abhalten. Ja. Tatsache ist, dass ja damals dieser Ptolemäus der Siebte hat ja die Römer zu sich gerufen, hat ja um Hilfe gerufen. Und wir wissen auch nicht, wie lange die Römer dann da geblieben waren. So kräftig waren sie noch nicht, dass die Römer es gewagt hätten, gleich Ägypten einzunehmen. Das war noch nicht das Ziel, aber es war das Fernziel. Aber erst später, 100 Jahre später, 150 Jahre später kamen dann die Römer, 100 Jahre später kamen die Römer und haben dann tatsächlich dann ganz Palästina, Ägypten und Kleinasien bis zum Euphratstrom besetzt. Dann wurde das alles römisch. Pompeius war der Feldherr. 63, 64 vor Christus. Gut, Daniel 11 hat also den Zweck zu zeigen, so habe ich es mir jetzt einfach notiert, dass die heidnische Weltmacht nicht zu dauerndem Bestand gelangt, in dem Fall das Seleukidenreich. Zweitens, dass die ganze Bedrängnis des Gottesvolkes zur Läuterung dient, das wurde uns Kapitel 11, Vers 32, 33 gezeigt, dass das Ganze dazu dient, dass das Volk Gottes geläutert wird, vor allem die, die jetzt so auf halbem Wege waren und nicht wirklich ganz entschieden mit Jahweh gegangen waren. Und drittens, es wird gezeigt, dass diese Macht untergeht. Mit dem König geht auch diese Macht unter. Nun, historisch war das nicht so, dass mit einem Schlag, mit dem Tod des Antiochus, das Seleukidenreich fertig war, aber es ist jetzt dann ab dem Jahr 164 ist es verfallen. Die anderen Völker wurden stärker und es blieb zwar noch äußerlich ein Seleukidenreich, aber es war ein zerbröckeltes Seleukidenreich. Und als die Römer kamen, hatten sie leichtes Spiel, konnten dann das Seleukidenreich einnehmen. Das schreiben auch die weltlichen Geschichtsschreiber, man kann im Wikipedia nachlesen, das Seleukidenreich verfiel ab dem Jahr 164 zusehends. Also. Und viertens, das Gottesvolk wird durch viele Bedrängnisse hindurchgeführt und gerettet aus der Not. Das kommt jetzt auch gleich in Kapitel 12 am Anfang, da kommen wir jetzt gleich hin. Kapitel 12, Vers 1. Ich lese jetzt nach Elberfelder. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation, irgendein Volk entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben. Und die anderen werden aufwachen zu Schande und ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Jetzt kommt der große Ausblick. Zuerst noch einmal die... Entschuldigung, das ganz kurz... Zuerst also diese Verse 1 bis 4, der letzte Teil dieser Rede, letzter Redeteil soll das heißen, die Bedrängnis unter Antiochus und die Auferstehung werden hier zusammengeblendet, wie wir das ja schon kennen beim Danielbuch und bei anderen Büchern. Also in Vers 1 das Auftreten des Michael wieder, den kennen wir ja schon. Michael hilft dem Jahweh, dem Engel des Herrn, beziehungsweise hier ist es einfach, hier wird nur Michael erwähnt. Er hilft und dann in dem Kampf gegen die Dämonen. Und das hat zur Folge, dass das Gottesvolk befreit wird aus der Bedrängnis unter Antiochus. Also Vers 1. Zu jener Zeit, ein ganz allgemeiner Ausdruck, zu jener Zeit, wir sind immer noch bei Antiochus, wir sind nicht in der Zukunft. Zu jener Zeit ist ein allgemeiner Ausdruck nicht streng bestimmt, keine begrenzte Zeitspanne. Gemeint ist also die Zeit, von der vorher die Rede war. Also die Zeit, die mit Antiochus zusammenhängt, gerade die Bedrängniszeit unter Antiochus. Das heißt, er geht jetzt einfach wieder zurück zu dieser, was er erlebt Israel in der Zeit. Eine große Bedrängnis erleben sie in der Zeit. Und später wird sogar gesagt, wie lange sie dauert. Sogar in den Tagen wird sie dann sogar angegeben werden. In den späteren Versen in Kapitel 12. Zu jener Zeit wird Michael auftreten. Also er wird helfen. Wie er hilft, da dürfen wir schon annehmen, dass es so ähnlich sein wird wie vorher in Kapitel 10. Da hat er ja auch geholfen. Und der Engel des Herrn und Michael haben hier geholfen. Und hier hilft er auch. Also es geht wahrscheinlich wieder um diesen Dämonenkampf. Nehme ich an jetzt hier. Es steht nicht da, es steht einfach nur, er wird auftreten. Der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes steht, also der da ist als Helfer für das Gottesvolk. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, Jetzt wird es nochmal kurz erwähnt. Diese Bedrängniszeit, die auch in Kapitel 8 des Breiten und Langen erklärt wurde. Die Bedrängniszeit, die wir auch in Kapitel 9 am Ende gesehen haben. Diese schwere Zeit. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem ein Volk besteht. Das heißt, die Bedrängnis unter Antiochus war stärker als unter Nebukadnezar und als unter Belsazar oder anderen Bedrängern des Gottesvolkes. Es war schlimmer. Es ist auch tatsächlich so, kein König hatte bisher den Gottesdienst verboten, der Juden. Es hat niemand gewagt. Nicht einmal ein Nebukadnezar hat das gewagt. Und nicht einmal Belsazar, der noch frecher war, hat das gewagt. Aber Antiochus hat es gewagt, den Gottesdienst einfach zu verbieten. Große Bedrängnis. Die Makkabäer-Bücher beschreiben diese Bedrängnis des Langen und Breiten. Bis zu jener Zeit, und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Nun, wie wird das Volk Daniels gerettet werden? Viele sind ja schon gestorben durch Antiochus. Viele sind durch Feuer und Schwert und Gefangenschaft gegangen, haben wir gelesen in Kapitel 11, Vers 33. Wie werden sie gerettet werden? Nun, indem der Michael eintritt, wird dann die Bedrängniszeit mit einer Plötzlichkeit abgekürzt. Jäh abgekürzt. Diese 3,5 Jahre. Zeit, Zeiten und halbe Zeit. Und dann ist Stopp. Dann ist Schluss. Also, das geht sehr schnell, dass diese Bedrängniszeit abgekürzt wird. Historisch ist das geschehen unter anderem durch diesen Befreiungsschlag der Makkabäer, die das Heer des Antiochus bzw. des Lysias, des Feldherrn von Antiochus, besiegt haben, in einer ungeheuren, fast ein Wunder, weil die waren zehnfach überlegen, die Syrer waren zehnfach überlegen den Makkabäern. Aber Gott hat ihnen geholfen. Jedenfalls, damit ist dann ja die Macht gebrochen gewesen. Es gab dann noch ein paar Nachschläge nach dieser entscheidenden Schlacht im Dezember 165. Und da gab es noch ein paar Nachkämpfe, aber die waren kurz und war nicht so stark wie dieser entscheidende Schlag hier. Die Syrer haben erkannt, sie haben keine Chance. Es wurden die beste Beute wurde ihnen weggenommen und Israel war dann mächtig gestärkt durch die Beute. Also die Befreiung kam also schlagartig. In jener Zeit wird ein Volk befreit werden oder gerettet werden, wie man das übersetzt. Jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird, was heißt das? Heißt das jeder Wiedergeborene? Es gab damals noch keine Wiedergeburt. Was heißt das? Jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Dieser Ausdruck im Buch geschrieben kommt öfters vor im Alten Testament. Einmal sagt Mose, lösche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Und was meint er damit? Lösche mich aus dem Buch aus, das du geschrieben hast. Was meint er damit? Das Buch derer, die leben. Das heißt, er betet, Herr, lass mich sterben. Das Buch des Lebens ist das Buch derer, die leben. Im Alten Testament physisch natürlich, im Land Israel leben. Das war ja das Leben. Im Land zu sein war das Höchste für einen Israeliten, was es gab. Das Höchste ist, dass jeder unter seinem Feigenbaum, unter seinem Weinstock sitzt und die Früchte des Landes genießt und den Segen Gottes genießt und viele Kinder hat und viele Kühe und Ziegen und Schafe. Das ist Leben, ja, für den Israeliten. Bitte? Ja, wirklich. Im Land, wo Milch und Honig fließt. Also, das Buch derer, die leben. Im Neuen Testament ist das Buch derer, die leben, nicht physisch. Das ist Buch derer, die leben, ist derer, die ewig leben. Das heißt, die für Gott leben, die für Gott eingetragen sind in sein Buch des ewigen Lebens. Ja. Das Buch des Lebens. Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lebend. Sie sind da in der Bürgerliste des Himmels eingetragen. Das ist das himmlische Land mit himmlischem Honig und Milch. Himmlischer Milch. Das dort fließt. Und himmlischer Feigenbaum und Weinstock. Also jeder, der ein Buch geschrieben gefunden wird, das bezieht sich auf die Leben. Aber was ist mit den Toten? Es sind doch so viele getötet worden. Was ist mit denen? Herrlich. Viele von denen, die in der Staubeserde schlafen, werden erwachen. Viele werden erwachen. Nun, die einen werden erwachen zum ewigen Leben. Die Gläubigen, die so treu gekämpft haben und ihr Leben. Das heißt also, die Frage, die ja im Raum steht, die wird jetzt beantwortet. Die Toten, mit denen ist nicht wirklich aus. Die kommen wieder hervor aus dem Toten. Die werden wieder lebendig. werden wachen, werden aufstehen zum Leben ewig. Und die anderen werden aufstehen zur Schmach und zur Schande ewig. Also zu ewigem Verderben, ewiges Schmach, ewige Schande. Das wird auch, ein ähnlicher Begriff ist auch in Jesaja 66, Vers 24. Da haben wir auch die mit Abscheu, mit Schande. Jesaja 66, es ist ganz am Schluss. Letzte Vers von Jesaja. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein, eine Schande, ein Abscheu für alles Fleisch, ein Ekel für alles Fleisch. Und die werden wachen zum Ekel, zu ewigem Ekel. Ja? Also, das Alte Testament kennt also schon eine ewige Strafe, eine ewige Schande, eine ewige Schmach. Das sind übrigens, diese Stelle hier in Daniel ist die erste wirklich klare Stelle von Auferstehung im ganzen Alten Testament. Es gibt zwar mal einen Hinweis bei Jesaja, so kurz, aber die eigentliche Stelle über Auferstehung, die Lehre von der Auferstehung aus den Toten, diese findet sich bei Daniel Kapitel 12. Und zwar beiderlei, die Auferstehung zum Leben, die Heiligen stehen auf zu einer besseren Befreiung, zu einer größeren Befreiung. Und die anderen stehen auf zum ewigen Gericht.
Es steht im Prophet Jesaja noch wunderbare Verse von der Auferstehung Jesaja.
26.
29.
Ist es nicht 26?
Ah, nee. Es sei 26, Vers 19, 20 und 21.
Ja, das ist die andere Stelle, die noch über Auferstehung spricht, aber nicht so deutlich wie die eine. Deine Toten werden lebendig. Entschuldigung, zitiere. Deine Toten werden lebendig, meine Leiche, sie werden wieder auferstehen. Wacht und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Hier ist eine Auferstehung des Landes. Das Land steht auf. Die Toten des Landes, die werden wieder lebendig.
Nicht an gemeine Auferstehung.
Die Stelle selber ist ein bisschen dunkel, ja, ist nicht ganz so klar wie die von Daniel 12 ist noch deutlicher. Ja. Da ist jeder Einzelne, der unter der Staubeserde liegt, wird aufwachen. Hier könnte es ein kollektives gemeint werden, weil hier im Hebräischen steht hier bei mir meine Leiche, also die Israeliten sieht ja als eine Leiche da liegen. Meine Leiche, sie werden auferstehen. So heißt es im Hebräischen hier. Na gut, jedenfalls, es sind wenige Stellen im Alten Testament, aber doch, Daniel 12 ist die deutlichste von allen. So, sind jetzt hier, damit endet dann diese Rede, ein Vers noch, Vers 3. Und da geht es weiter, die Verständigen, von denen hatten wir gelesen in Kapitel 11, Vers 33. Die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Das waren die Treuen, die im Volk treu geblieben waren, die das Wort Gottes hochgehalten haben, die werden die anderen unterweisen. Und so war es ja dann auch zur Zeit der Makkabäer. Sie wurden dann aber zum großen Teil getötet. Dann, jetzt zurück, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie das Glitzern der Himmelsweite und die, die die vielen zur Gerechtigkeit wiesen, wie die Sterne immer und ewiglich. Alle Gerechten, alle diese Treuen, die am Jahwe festgehalten haben, die werden leuchten immer und ewiglich. Der Herr Jesus hat auf diese Stelle Bezug genommen, als er in Matthäus 13, Vers 43 sprach von den Gerechten, die leuchten werden wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Also Matthäus 13, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Hier leuchten sie wie die Sterne, glänzen sie wie die Sterne. Dort leuchten sie wie die Sonne im Reich des Vaters. Wir lernen, es gibt eine Herrlichkeit für alle Heiligen in der Zukunft, die wird ihnen hier versprochen. Und je mehr sie hier Gutes getan haben, oder je mehr sie hier treu gewesen sind, dort wird der Glanz, desto größer wird der Glanz dort sein. Der Glanz spricht von Lohn, von Herrlichkeit, von Würde, von Ehre. Wer hier das Licht Jesu leuchten lässt, der wird dort strahlen wie die Sonne. Sehr schöner Vergleich hier. Wie die Sterne. Und der Herr Jesus sagt, wie die Sonne. Also jetzt nochmal zur Gliederung. Wir haben also in Vers 1 das Auftreten Michaels und die Befreiung des Gottesvolkes aus der Bedrängnis. In Vers 2 die Auferstehung zum ewigen Leben, zu ewiger Schmach. Und in Vers 3 der Lohn der Treuen. Vers 4 ist dann der Abschluss der Rede, aber du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Also, jetzt wird ihm noch einmal gesagt, wie in Kapitel 8 schon gesagt war, er soll das, was er gesehen hat, aufbewahren. Versiegeln heißt verschließen. Er soll nicht schauen, dass das nicht verloren geht. Natürlich darf man Abschriften machen, das hat er sicher gemacht, so dass auch andere das lesen konnten, aber eine Kopie musste aufbewahrt werden, oder ein Original musste aufbewahrt werden, damit es ganz sicher dann da ist, wenn es dann gebraucht wird. Verschließe die Worte und versiegle das Buch wie lange? Bis zur Zeit des Endes. Was haben wir gelernt? Was ist die Zeit des Endes in Daniel? Die Zeit von Antiochus. Kapitel 8 hat es gesagt. Das heißt, er soll es aufbewahren bis zur Zeit von Antiochus. Wieso denn bis zur Zeit von Antiochus? Ende des vierten Weltreiches. In der Zeit brauchen sie dringend diese Botschaft, oder? Das ist ja gerade das Gottesvolk, wie soll es in dieser schweren, schweren Bedrängniszeit überleben können, wenn sie da nicht diese Botschaft hat. So, Gott gibt seinem Volk so das Wort Gottes in die Hand, gibt ihnen oft ganz konkrete Weissagungen in die Hand, damit sie wissen, damit sie dann, wenn die Zeit gekommen ist, dass sie dann wirklich eine große Ermutigung haben, fest zu bleiben. Gut. Sind noch Fragen zu diesen Versen?
Frage als ersten Vers. Drangsal steht nicht. Drangsal?
Ja.
Und der Synodal steht. Warum ist es nicht für die ganze Welt verlassen? Es ist für Zeit.
Wie? Schwere Zeit?
Ja. die noch nie gab, als die Menschen auf Erden leben.
Eine Zeit der Bedrängnis, wie sie noch nie, wie es sie noch nie gab oder wie sie noch nie war, seitdem eine Volk war bis zu jener Zeit. Seitdem ein Volk war bis zu jener Zeit. Ja, der Zusammenhang ist hier, in jener Zeit, Vers 12, um 1, Vers 1. Bis dato. Es wird so eine starke Bedrängnis sein, wie sie bis zu Antiochus noch nie vorher gewesen ist. Diese Zeit.
Man kann nicht parallel ziehen, ne? Letzte dran
sagen. Der Herr Jesus hat gesagt, in Matthäus 24, hat er gesagt, sie sollen dann an Daniel denken. Es wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, das bezieht sich dort auf 70 nach Christus. Und er sagt aber, dort sagt er im Zusammenhang einen ähnlichen Vers, aber er ist stärker. Er sagt ihnen, es wird schlimmer kommen. Denkt an Daniel, denkt an Antiochus Zeit, denkt an den Gräuel der Verwüstung damals. Und so wird jetzt wieder der Gräuel der Verwüstung kommen. Also es wird wieder ein Ekel der Verwüstung aufgestellt oder aufgerichtet sein. Und im Zusammenhang mit dieser Verwüstung sagt er in Matthäus 24, Vers 22, wird eine Bedrängniszeit sein, 21, das wird dann eine große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist, also noch größer als die von Antiochus. Auch keinesfalls geschehen wird. Ja, das heißt, die größte Drangsal, es geht natürlich um Jerusalem, eine so große Bedrängnis in Jerusalem und Judäa, wie sie Judäa und Jerusalem noch nie gesehen hat und auch nie mehr wiedersehen wird. Das ist die größte aller Drangsal. Von Jesus Christus gesehen, er spricht ja in Matthäus 24, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber in Matthäus 24 geht es um den Tempel. Euer Haus wird euch öde gelassen werden, sagt er in Kapitel 23. Vers 36 sagt er, in Kapitel 23, Vers 38, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Kapitel 23, Vers 36 sagt er, ich sage euch, dieses alles wird über dieses Geschlecht kommen, über dieses böse und ehebrecherische Geschlecht, das der Messias verworfen hat. Nicht über die Juden an sich. Die Juden sind nicht böser als andere Menschen. Aber dieses Geschlecht von Menschen, die den Messias damals verworfen haben in Israel, über dieses Geschlecht wird es kommen, sagt er. Das Blut wird gefordert werden von Jerusalem. Und dann sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und die steinigt, die zu ihr hingesandt wurden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, in der Weise, wie eine Henne ihre eigenen Küken unter die Flügel sammelt, und ihr wolltet nicht, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Euer Haus, da in dieser Stadt, euer Haus. Es ist eigentlich Gottes Haus, aber es ist auch euer Haus. Und dann ist die Frage der Jünger gewesen, wann wird denn das sein? Vers 2, seht ihr dies nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls wird hier gelassen werden, Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Und die Fragen dann, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und so weiter? Sie verbinden das. Wann wird das sein? Was ist das Zeichen? Das sind zwei Fragen. Und die Antwort des Herrn ist, passt auf, es kommen schreckliche Dinge. Vers 15, wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet wurde, an heiligem Ort werdet aufgestellt sehen, der es liest, bedenke es, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Warum sollen sie fliehen? Warum ist es so dringend? Er sagt es, Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist und auch keinesfalls je geschehen wird. Das heißt, dann wird zu diesem Zeitpunkt, ja, im Zusammenhang mit der Zerstörung des Tempels, wird eine so große Bedrängnis sein, wie sie vorher nie war und wie sie nachher nie mehr sein wird.
Ist das auch wieder diese verkürzte Schau, die weil am Ende des Kapitels, am Ende, da steht, in 27 steht, dass Jesus wiederkommen wird.
Ja.
Und dass die ganze Welt sehen wird, das hat sich ja nicht mit 70 nach Christus erfüllt.
Ja, wir können jetzt nicht auf Matthäus 24 in Detail eingehen, aber möglich ist es schon mit der verkürzten Schau. Möglich ist es schon, wir wollen das mal offen lassen. Aber wichtig ist für uns, der erste Teil ist ganz sicher 70 nach Christus. Oder diese Bedrängnis und diese Verwüstung, der Gräuel der Verwüstung. Also das hat die haben sie ja gefragt, wann wird das sein? Der Herr hat ihnen ja eine Antwort gegeben auf ihre Frage. Der Herr würde ihnen nicht sagen, sie fragen, wann wird das sein? Und er sagt jetzt, ich erzähle euch nicht, wann das sein wird. Ah, ich erzähle euch was, aber das wird erst in 2000 Jahren sein. Er sagte zu ihnen, dass sie Acht geben müssen und dass sie ein Zeichen bekommen, wann sie fliehen sollen. Warum sollen sie fliehen? Weil dann eine so große Bedrängnis sein wird. Die Parallelstelle hilft uns weiter. Also wir müssen ja schauen, dass wir immer Bibel mit Bibel vergleichen. Da sind wir immer am sichersten Weg. Also die Parallelstelle ist hier die Lukas Evangelium ist parallel. Markus auch. Markus ist ziemlich im Wortlaut ziemlich exakt gleich. Das hilft uns jetzt in dem Fall nicht so viel weiter. Aber Lukas hilft uns viel weiter. Weil die Lukas-Parallele in Lukas 21 ist ja dieselbe Rede. Lukas 21 ist genau das gleiche, berichtet nur halt von Lukas, mit ein paar anderen Wörtern. Vielleicht hat der Jesus auch die Sätze länger gemacht und Lukas hat ein bisschen andere Wörter verwendet, die der Matthäus nicht verwendet hat, das kann schon sein. Aber eins ist sicher, es hilft uns, wenn wir die beiden nebeneinander legen und vergleichen. Also Lukas 21, Vers 7, da befragten sie ihn, Lehrer, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dieses im Begriff ist zu geschehen? Also was denn? Ja, Vers 6, es werden Tage kommen, an denen nicht gelassen werden wird, Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Und er spricht vom Tempel. Und dann kommt diese Sache, er sagt, lasst euch nicht erschrecken. Und Vers 12, wenn sie die Hände an euch legen und euch verfolgen, dann sie werden euch verfolgen, aber sie sollen dann, Vers 14, sie sollen sich nicht in Sorge sein, was sie reden sollen, und der Heilige Geist wird ihnen helfen. Vers 18, kein Haar wird von eurem Haupt umkommen. Vers 19, durch euer Ausdauer gewinnet eure Seelen. Und dann kommt die Antwort auf die Frage, wann und mit dem Zeichen. Wann wird das sein und was ist das Zeichen? Jetzt kommt das. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa in Richtung der Berge fliehen und die in ihrer Mitte daraus entweichen und die auf dem Lande sollen nicht in sie hineingehen, weil das Tage der Vergeltung sind, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk. Und sie werden fallen und so weiter. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Matthäus 24 und lesen das nochmal. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiligen Ort werdet aufgestellt sehen, der es liest, bedenke es, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und der auf dem Bach ist, steige nicht hinab, etwas aus dem Haus zu holen, und der auf dem Felde ist, kehre nicht um, seine Oberkleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, aber betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, denn es wird dann große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist, auch keinesfalls geschehen wird. Die Parallele ist sehr groß. Stillende Frauen, Achtung, betet, dass wehe den stillenden Frauen, wehe den Schwangeren, es wird große Not sein, es wird große Bedrängnis sein, sagt auf der anderen Stelle. Es sind fast die gleichen Wörter hier verwendet. Es geht um die gleiche Rede, es geht um die gleiche Sache, es geht um die Antwort auf die gleiche Frage. Die Frage war, wann wird das sein und was ist das Zeichen? Das heißt, die Parallele zum Gräuel der Verwüstung ist also was? Ja, wenn ihr Jerusalem von Heerestruppen umringt seht. Das ist die Parallele. Das heißt, das Zeichen zur Flucht, das muss ja ein ganz klares Zeichen gewesen sein. Die Jünger mussten genau wissen, jetzt müssen wir fliehen und zwar sofort, jetzt dürfen wir nichts mehr Jetzt müssen wir alles liegen und stehen lassen. Jetzt ist jede Minute wichtig. Das muss ein eindeutiges Zeichen gewesen sein. Jetzt lesen Sie Lukas, das Zeichen ist Heerestruppen. Dann lesen Sie Matthäus, das Zeichen ist Gräuel der Verwüstung. Das können nicht zwei verschiedene Zeichen sein. Das muss dasselbe Zeichen sein. Das heißt, das eine muss das andere sein. Das Gräuel der Verwüstung muss sich beziehen auf die Heerestruppen, die Jerusalem umringen, umzingeln. Es geht nicht anders. Denn sie fragt nach einem Zeichen und der Herr gibt ihnen ein Zeichen. Gibt ihnen nicht zwei Zeichen. Und sie wissen, jetzt müssen wir fliehen. Es ist also ein sehr deutliches Zeichen. Also, es gibt eine Parallele zu Daniels Zeit. Parallele ist eine eklige Verwüstung, Gräuel der Verwüstung. Und heilige Städte, heilige Stadt, heilige Städte, da sind Heiden, die jetzt den Tempelbezirk oder das Ganze, überhaupt nicht nur den Tempel, die ganze Stadt betreten und einnehmen. Und die geschichtliche Erfüllung, die war dann im römisch-jüdischen Krieg. Es gab mehrere Belagerungen in der Stadt. Es gab mehrmals solche Gelegenheiten, wo Soldaten in die Stadt hineindrangen und alles füllten. Mindestens drei Gelegenheiten gab es. Eins war im Frühling 66. Da hat der römische Statthalter eine Kohorte von Soldaten, ich glaube 1800 oder drei Kohorten, 1800 Soldaten geholt und haben dann Jerusalem erfüllt und haben dann einen Aufstand niedergeschlagen, 3000 Juden ermordet, ja im Frühling 66. Im Herbst 66 kam der syrische Legat Cestius Gallus und hat Jerusalem belagert, hätte fast die Stadt eingenommen, hätte er die Belagerung noch ein bisschen länger fortgesetzt, hat aber aus irgendeinem Grund aufgehört, die Stadt zu belagern, hat sich zurückgezogen und die Zeloten sind dann aus der Stadt und haben seine Truppen geschlagen, 6000 Römer ermordet. Dann ist die dritte war dann unter Titus, Kaiser Titus, Feldherr Titus, hat die Stadt belagert im Jahr 70 nach Christus, mit über 80.000 Soldaten, ist die Stadt umzingelt und hat dann 5 Monate lang die Stadt belagert. Da sind die Menschen dann langsam verhungert und haben sich gegenseitig umgebracht in der Stadt, denn die hatten Bürgerkrieg in der Stadt und Belagerung außerhalb der Stadt. Es war eine schreckliche Zeit. Bis der Titus hat gesagt, wir brauchen nur warten. Die töten sich selber, die Juden. Und als es dann soweit war, die Stadt zu stürmen, haben sie einfach alles kurz und klein geschlagen und den Tempel in Brand gesteckt. Und als der Tempel in Brand war, eigentlich sollte der gar nicht brennen, weil der Titus wollte den Tempel bewahren. Er wusste um das Gold des Tempels. Das war ihm wertvoll. Und überhaupt, der Tempel war wertvoll. Aber es war zu spät, der Tempel war schon in Brand. Und als die Soldaten sahen, dass der Tempel brennt und das Gold vom Tempel wird heiß und fließt runter, dann haben die jeden Stein weggeräumt, um nur zu dem Gold zu kommen. So wurde der ganze Tempel eingeebnet und die Soldaten haben sich das Gold geholt. Ja. Stein auf Stein. Ja. Kein Stein mehr auf den anderen Stein. Ja. Also, irgendwo da muss man die Erfüllung suchen. Bei diesen dreimaligen Einfall der Soldaten in die Stadt. Gut, jetzt aber zurück zum Text in Daniel 12. Oder wie ist das mit einem Lied und so?
Ja, ich suche gerade. Also wenn jemand gerade ein Lied hat, dann kommt es in diesen Büchern, dann geht man nicht so gut aus.
Herrlich, diese Lieder. Ja, Kapitel 12, Vers 5. Jetzt kommt noch ein Gespräch. Und ich, Daniel, schaute und siehe, zwei andere standen da, einer diesseits am Ufer des Stromes und einer jenseits am Ufer des Stromes. Hier haben wir zwei weitere Engel, die von dem Sprechenden unterschieden werden. Es scheint mir fast, als ob es nicht doch vier Engel sind. Der eine ist der Engel des Herrn, in Linnen gekleidet. Der andere war der Gabriel, der dem Daniel schon früher erschienen war. Und hier zwei weitere. Also ich meine fast, es sind vier Engel, die hier sind. Und er, also einer von diesen zwei Engeln, sagte zu dem in Linnen gekleideten Mann, das ist dann zu dem Engel des Herrn, der oben über dem Wasser des Stromes war, also einer steht links, einer steht rechts, einer steht über, schwebt über dem Wasser, und dieser Gabriel ist auch noch da. mindestens drei sind es aber schauen wir weiter. Der sagte zu dem in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war. Bitte, wenn ich kurz stoppen darf. Der Engel des Herrn ist immer noch, schwebt immer noch über dem Strom, über dem Tigris. Wie wenn er, als ob er den Lauf der Geschichte, so wie er den Lauf des Stromes überwacht, das Wasser, das da fließt, so überwacht er auch den Lauf der Geschichte, den Fluss der Geschichte, der Völker. Jedenfalls, dieser wird gefragt, wie lange ist das Ende? Wie lange ist das Ende oder wie lange dauert das Ende dieser außerordentlichen Dinge? Man könnte auch übersetzen, wie lange dauert die Zeit des Endes dieser außerordentlichen Dinge? Also gemeint ist einfach, es wird gefragt nach einem Zeitraum, nach dem letzten Zeitraum. Also dieser letzte Zeitabschnitt, der interessiert den Daniel. Wie lange dauert das Ganze? Das Ende diese außerordentlichen Dinge. Welche außerordentlichen Dinge sind das? Na, dieser Ausnahmezustand, diese schreckliche Zeit, die Bedrängniszeit, die schwere Leidenszeit des Gottesvolkes, von dem jetzt die ganze Zeit die Rede war. Es geht immer noch um die Bedrängniszeit Israels. Also, die Zeit von Antiochus, wo er das Volk so schlimm zum Leiden bringt. Für mich ist interessant hier, dass die Engel sich interessieren. Es ist ja ein Engel, der fragt. Die Engel interessieren sich über die Bedrängnisse des Gottesvolkes. Sehr interessant. Die staunen hier. Die sehen zu, wie das Gottesvolk leiden muss. Sie wissen doch einiges. Aber sie wissen über die Zukunft nichts. Sie müssen den Herrn fragen über die Zukunft. Also die Engel wissen, die Engel können uns nicht Bescheid geben über die Zukunft. Da kann nur der Herr selber. Vers 7. Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel. Das ist ein Schwur, eine Geste des Schwurs. Jetzt wird geschworen. Bei Gott wird geschworen natürlich. Auf ihn beruft man sich. Er schwor bei dem, der ewig lebt. Und was schwört er? Zwei Zeiten und eine halbe Zeit. So lange. Das ist die Antwort auf die Frage, wie lange. Die Antwort ist 3,5 Zeiten. Und wieder, beachten wir darauf, Zeit, doppelt so lang, Doppelzeit, halbe Zeit. Man könnte meinen, 1, 2, 4, gibt 7. Nein, 1, 2, halb. Es wird abgekürzt. Die 7 wird geschnitten. 3,5. 3,5 Jahre. Übrigens, Josephus Flavius schreibt das Gleiche in seinem Buch Die jüdischen Altertümer. Schreibt Josephus Flavius, in dem Buch Der jüdische Krieg, schreibt Josephus Flavius in Kapitel 1, Vers 32, Letztere nahm in Zuflucht zu Antiochus, da der König marschierte persönlich mit einer sehr starken Kriegsmacht gegen Jerusalem, nahm die Stadt mit stürmischer Hand und ließ eine große Zahl von Juden über die Klinge springen und gestattete nicht bloß seinen Soldaten eine zügellose Plünderung, sondern legte selbst Hand an die Schätze des Tempelhauses und unterbrach das immerwährende tägliche Opfer auf 3 Jahre und 6 Monate. Also Josephus Flavius hat das auch, er war nicht gläubig. War ein jüdischer Verräter, der zu den Römern übergelaufen ist. Oder im anderen, im 5. Buch, Vers 394, als Antiochus mit dem Beinamen Epiphanes nach vielen maßlosen Freveln gegen die Gottheit sich zuletzt vor dieser Stadt lagerte, da stürzten sich unsere Vorfahren mit den Waffen in die Hand gegen ihn, um zu erreichen, dass sie selbst im Kampfe hingemetzelt, überdies die Stadt von den Feinden vollständig ausgeraubt und das Heiligtum für 3 Jahre und 6 Monate verödet wurde. 3 Jahre und 6 Monate. Also diese Zeit 3 Jahre und 6 Monate ist auch parallel zu der Zeit der Drangsalszeit der Propheten Gottes unter Isabel. Die böse Isabel hat die Propheten Gottes auch 3,5 Jahre verfolgt. Und es gab keinen Regen in der Zeit. Das ist die Zeit von Elia. Und so auch hier. Er sagt also 3,5 Zeiten, also auf eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Bitte beachtet die Übersetzung. Ich glaube, die Luther hat es anders. Kann es sein? Wenn die Zerschmetterung der Kraft.
Zerstreuung.
Eben. Ja. Da ist Luther, da weicht Luther ab. Aber Elberfelder und Schlachter, glaube ich, haben das richtig, oder? Zerschlagung. Zerschmetterung, Zerschlagung. Die Zerschlagung des Volkes. Ich denke, dass Luther hier sich irgendwie von irgendwas falsch leiten ließ. Er hat hier nicht recht in der Übersetzung. Also hier muss man Luther korrigieren. Schlachter und Elberfelder haben das korrigiert. Es geht um die Zerschmetterung. Es geht nicht um die Zerstreuung. Die Zerschmetterung der Kraft. Was sagt denn die Synodale?
Synodale?
Das wäre dann.
Sagt vollständige
Zerschmetterung
der Kraft des
Volkes. Also gleich.
Ja. Ja.
Also das Volk, bitte erinnern wir uns, wir dürfen nicht vergessen, was wir in Daniel 8 gelesen haben. Daniel 8 hat das ja gesagt. Gehen wir wieder zurück zu Daniel 8. Dort war ja dieselbe Rede von derselben Sache. Daniel 8, Vers 13. Ja, gehen wir weiter zurück. Vers 10. Es wuchs, dieses Horn wuchs an bis an das Heer des Himmels. Es warf einige von dem Heer, von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg und die Stätte des Heiligtums wurde gestürzt und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Das ist jetzt Elberfelder gewesen. Und weiter unten, Vers 13. Bis wann gilt das Gesicht von dem regelmäßigen Opfer und dem entsetzlichen Verbrechen, dass sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zertretung preisgegeben sind? Das Heer, das israelitische Heer, das Volk ist der Zertretung preisgegeben. Und hier spricht er von Zerschmetterung des Volkes. Es ist also genau diese Zeit der Drangsal Israels, wo da wurde nicht nur der Tempel, sondern auch das Volk wurde zerschmettert. Das heißt, viele, viele getötet und niedergeworfen.
Welche Übersetzung war das? Weil in der Elberfelder steht Opferdienst, Heiligtum.
Ja, das war die korrigierte Elberfelder nach Thomas Jettl. Wir hatten das schon in Kapitel 8, als wir dort waren, hatten wir diese Diskrepanz. Die einen haben Opferdienst und die anderen sagen der Herr. Ich meine, dass hier Herr übersetzt wird. Auch Karl Delitzsch meint auch, dass es hierher gehört. Was sagten hier die Synodale? Kapitel 8, Vers 13 zum Schluss. 8, Vers 13 und ganz zum Schluss, dass das Heiligtum und das Heer oder der Opferdienst zur Zertretung preisgegeben sind. Keine Rede vom Heer. Die Schlacht hat, glaube ich, auch nicht Heer, oder?
Nein.
Nur Karl Delitzsch und ich haben Heer. Bitte?
Neue Luther hat auch
Heer. Ah, die neue Luther hat Heer. Ah, das freut mich. Noch jemand, der mich stützt. Gut. Ja, es geht um die Dahingabe des Volkes, des israelitischen Volkes.
Doch.
Schon? Auch die Synodal.
Heiligtum und Heer.
Auch das. Ja, sehr gut.
Ja.
Gut, also. Ja, also es geht um dieses, um diese, das ist gemeint mit der Zerschmetterung des Volkes. Es geht wieder um die gleiche Zeit. Nicht, und ich habe früher immer gemeint, springt er plötzlich 2000 Jahre in die Zukunft oder 3000 Jahre in die Zukunft. Nein, es ist immer noch um die gleiche Zeit. Spricht immer vom selben. Das passt ja auch viel besser in den Zusammenhang. Es geht immer um den gleichen Kontext. Zurück. Kapitel 12. Wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Also, das heißt, Gott hat hier eine Zeit bestimmt, es sind 3,5 Jahre, und dann ist diese Zerschmetterung vollendet oder vollbracht. Das heißt nicht, dass dann alle Juden tot sind, sondern einfach die Zerschmetterung ist vollbracht. Die Leidenszeit ist jetzt auch, das Volk liegt am Boden, aber jetzt greift Gott ein und jetzt hilft er ihnen. Und durch den Makkabäer-Widerstand kam es dann zur Wende. Dann werden diese Dinge vollendet sein. Dann wird das fertig sein. Vers 8, und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Nun klar, dass Daniel es nicht verstand. Wir haben ja auch lange Mühe, bis wir das verstehen, obwohl wir viel später leben und jetzt schon hinter der Erfüllung von all dem stehen. Ich verstand es nicht und ich sagte, mein Herr, was wird der Ausgang, also das Letzte, das Ende von diesem allen, von diesem sein? Das Wort hier mit Ausgang kann man am besten übersetzen mit das Letzte. Wo führt das alles hin? Ist dann alles Schluss? Was ist dann? Mein Herr, mein Gebieter, sagte zu ihm. Und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Er bekommt eigentlich keine wirkliche Antwort auf diese Frage, aber ein bisschen später bekommt er doch noch Antwort. Er sagt also, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein, das heißt, sie sollen gut aufbewahrt sein, bis zur Zeit des Endes. Genau dann, wenn Antiochus auftritt, dann sind sie nötig, diese Worte. Dann brauchen sie sie. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Diesen Ausdruck haben wir schon in Kapitel 11, Vers 35 gehabt. Durch diese Bedrängnisse wird man gereinigt und weisgemacht und geläutert. Viele werden sich gerade durch diese Bedrängnisse nämlich reinigen und weismachen und läutern. Aber die Ehrfurchtslosen, also die Frevler, werden frevlerisch handeln und alle Frevler werden es nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Die Verständigen, das sind die Gläubigen, die Treuen, die werden es verstehen. Das heißt, Gott verspricht hier den Treuen, wenn die dann leben werden zu dieser Zeit von Antiochus, dass sie dann den Durchblick bekommen, weil sie haben dann die Schrift vor Augen. Sie werden die Schrift studieren und sie werden Licht bekommen, weil sie die Bibel haben. Die anderen bekommen kein Licht, werden nichts verstehen. Das heißt, Gott erwartet von den Verständigen, dass sie Gottes Wort studieren. Gott setzt das voraus. Verständige sind solche, die Gottes Wort studieren. Und wer Gottes Wort nicht studiert, der gilt zu den Törichten. Und Gott setzt voraus, dass die, die das Wort Gottes studieren werden, werden auch Hilfe bekommen vom Heiligen Geist, dass sie es verstehen. Also es wird dann mehr und mehr Licht. Ist ja klar, wenn die diese Worte studiert haben, wenn die dann sehen die Erfüllung, sie sehen zum Beispiel die Ermordung des Hohen Priesters, Onias, und dann sehen sie das Nächste und das Nächste, und dann sehen sie, wie der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, dort im Tempel. Und dann sehen sie, wie das regelmäßige Opfer abgeschafft wird. Dann geht ihnen das Licht auf. Dann wissen sie genau, in welcher Zeit sie leben. Und sie wissen sogar ungefähr, wie lang es jetzt noch geht. Nämlich, Vers 11, von der Zeit an, da das beständige Opfer weggenommen wird und zwar um den Gräuel der Verwüstung zu geben oder auszuüben, sind es 1290 Tage. Das heißt, die können jetzt tatsächlich anfangen zu zählen, wann ist das beständige Opfer aufgehört, wann hat es verboten, ab diesem Tag 1290 Tage. Und dann haben wir es überstanden. Fast überstanden, sagt er. Von der Zeit an, da das beständige Opfer weggenommen wird, um den Gräuel der Verwüstung zu geben, sind 1290 Tage glückselig, der ausharrt und erreicht 1335 Tage. Dann nochmal 45 Tage und dann ist die Sache wirklich überstanden. Das heißt, wir bekommen ganz klare, ganz klare Anweisung, und für diese schwere Zeit hat Gott es erachtet, ihnen wirklich sogar die Tageszahl zu geben. Wenn man weiß, es geht nur noch so viele Tage, dann kann man besser durchhalten. Das haben wir keine Überlieferungen. Das steht nirgends was, auch nicht im Makkabäerbuch. Aber im Makkabäerbuch steht diese Zahl 3,5 Jahre, die kommt vor. Ich habe es jetzt noch nicht zur Hand, ich weiß nicht wo. Aber es kommt vor, die 3,5 Jahre. Aber nicht, dass sie es gezählt hätten. Es war ja so, die Zeit von Gräuel der Verwüstung, Aufrichtung des Gräuel der Verwüstung bis zur Tempeleinweihung war 3 Jahre und 10 Tage. 15. Dezember 168 war der Gräuel der Verwüstung aufgestellt und die Einweihung des Tempels war 25. Dezember 165 vor Christus. Das sind 3 Jahre und 10 Tage. Das heißt, aber hier spricht er von 3,5 Jahren, gut 3,5 Jahre. Das heißt, wir haben noch ein halbes Jahr, dann muss also das andere schon ein halbes Jahr früher begonnen haben. Denn vor dem Gräuel der Verwüstung wird ja das beständige Opfer abgeschafft. Vers 11. Von der Zeit an, da das beständige Opfer weggenommen wird, um den Gräuel aufzustellen. Das heißt, das eine wird getan, um das andere zu erreichen. Aber dieser Götzengräuel wird nicht am gleichen Tag aufgestellt, offensichtlich. Also da ist noch eine Zeit dazwischen. Zwischen Verbot zu opfern und Aufstellen des Gräuels der Verwüstung muss noch eine gewisse Zeit verstrichen sein. Und das eine wird getan, um das andere zu erreichen. Das heißt, die Opfer werden deshalb verboten, mit dem Ziel verboten, weil er jetzt einen Götzengräuel aufstellen wollte im Tempel. Und nicht nur im Tempel, es gab dann im ganzen Land lauter Altäre des Zeus, sondern lauter Götzengräuel, die auch sonst noch auch aufgerichtet wurden. Dann muss es also irgendwann im Sommer gewesen sein, wann diese Opfer aufhörten. Und der Gräuel war dann im Dezember und dann nochmal 3 Jahre, dann haben wir 3,5 Jahre. Und dann muss man aber noch 45 Tage warten. Was sind die 45 Tage? Wieso noch 45 Tage? Glückselig, der das noch übersteht. Wenn du das überstanden hast, ist alles überstanden. Es ist interessant, wenn man rechnet von 25. Dezember und wenn man dann 45 Tage zählt, dann kommt man Mitte Februar. Und Mitte Februar ist wahrscheinlich der Termin, wo der Antiochus gestorben ist. Wir haben leider kein Datum. Aber es war noch Winter, sagen sie. Es war noch Winter, als er gestorben ist. Also diese Festung, diesen Tempel in Persien angegriffen hat. Es war im Winter. Das heißt, das würde passen. Das heißt, das könnte sein, dass der Abschlusspunkt wirklich der Tod des Antiochus ist. Im Februar oder ja ungefähr im Februar 164 vor Christus. Sind dazu Fragen noch?
Würde ja vielleicht auch von einem anderen Standpunkt her passen, weil der Herr offenbart sich ja hier doch sehr mächtig, dass er dann auch der übers Leben und den Tod ist. Dann würde es ja auch passen. Mit dem ganzen 35 Tagen verboten.
Ja, dass er der Herr sozusagen gewusst hat, Es ist so, die Bedrängnisse war dann wirklich vorbei. Als Antiochus tot war, war die Bedrängniszeit endlich abgeschlossen. War es wirklich überstanden. Bitte darf ich noch auf etwas aufmerksam machen? Es gibt ja Kommentare, wenn man so Kommentare liest, dann heißt es manchmal, ja, diese 1290 Tage, die beziehen sich auf irgendeine Zeit in der Zukunft, in 2000 Jahre in der Zukunft. Aber mir hat das sehr viel geholfen, wenn man vergleicht, was er hier sagt in Kapitel 12, Vers 9, und wenn wir das vergleichen mit Kapitel 11, Vers 31. Stellen wir mal die zwei Verse gegenüber. Ich glaube, ich habe eine Folie dazu. Ich suche sie gerade. Wir haben ja hier, zum Beispiel hier, ist jetzt, zuerst ist die Rede von den dreieinhalb Zeiten, Vers 7. Und dann fragt er, was ist der Ausgang von diesem? Und dann sagt er, von der Zeit an, da das beständige Opfer weggenommen wird, um zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage, selig der, der aushat und erreicht 335. Und jetzt, wenn wir den anderen Text nehmen, in 11.31, Streitkräfte werden entstehen von ihm und das Heiligtum, die Burgfeste entweihen und werden das beständige Opfer wegnehmen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Da haben wir diese Begriffe. Sie werden das beständige Opfer wegnehmen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und hier nochmal, jetzt habe ich es vertan. Und hier nochmals, das beständige Opfer weggenommen wird, von der Zeit, wo das beständige Opfer weggenommen wird, und um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Also sehr, sehr ähnlich. Werden das beständige Opfer wegnehmen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und das soll nicht das Gleiche sein? Das soll sich nicht auf dasselbe beziehen? Es geht ja, es sind die gleichen Wörter, der Zusammenhang legt nahe, es geht um die gleiche Sache. Warum soll das jetzt ein Gräuel sein von was anderem? Es geht immer um dasselbe im Danielbuch. Ich erinnere an Kapitel 8, da hatten wir dasselbe. Daniel Kapitel 8, Vers 11, da in der Mitte, was bei uns unterstrichen ist, es nahm ihm das beständige Opfer weg. Das kleine Horn nimmt Gott, nimmt dem Herrn das beständige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Und ein Heer wird hingegeben werden samt dem beständigen Opfer. Also, alle diese Ausdrücke drehen sich um das beständige Opfer und um den Frevel. Den Verwüstungsfrevel. Alle diese Ausdrücke. In Kapitel 8, in Kapitel 11, 31 und in Kapitel 12, Vers 11. Das zeigt, dass es sich um die gleiche Sache handelt. Vers 13. Du aber gehe hin bis zum Ende. Also, jetzt kommt eine letzte Aufforderung. Eine letzte Aufforderung an Daniel. Jetzt habe ich hier die ganze Gliederung. Vers 8 bis 12 war also zuerst über den Ausgang der Bedrängnis, die Frage. Daniel fragt, wie ist es mit dem Ausgang? Er bekommt keine Antwort, Vers 8. Dann bekommt er wieder den Auftrag, diese Worte zu versiegeln, Vers 9. Dann redet er über die Verständigen und über die Frevler. Die Verständigen werden verstehen, die Frevler werden es nicht verstehen, Vers 10. Dann über die Zeitdauer der Bedrängnis und ein Aufruf zum Ausharren. Selig, der ausharrt und erreicht 1335 Tage. Und jetzt zum Schluss in Vers 13 kommt eine persönliche Ermutigung. Und ein Hinweis auf sein eigenes Los am Ende der Tage. Nicht am Ende des Antiochus. Jetzt kommt's am Ende der Tage. Du aber geh hin bis zum Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Losteil am Ende der Tage. Also er soll jetzt hingehen, der Daniel. Er hat seinen Dienst getan. Er soll jetzt hingehen, wo Gott ihm noch erwartet. zu einem ewigen Losteil, ein Erblos. Das Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort, und im Josua-Buch, das im Josua-Buch verwendet wird, wenn die Israeliten ins Land kommen, bekommt jeder sein Losteil, sein Erblos, sein Land, sein Stück Land. Und der Herr sagt, Daniel, da wartet ein Stück Land auf dich. Da wirst du ruhen, wirst auferstehen zu deinem Stück Land, das ich dir geben werde, ein ewiges Land. Am Ende der Tage. Ende der Tage ist jetzt wirklich Ende der Tage. Das ist definiert, das Ende. Nicht das Ende von, er sagt nicht einfach zum Ende, geh hin zum Ende, sondern er sagt, du wirst auferstehen am Ende der Tage.
Ist das eine Heilszusicherung im Alten Testament? Weil das ist ja schon, das ist so wie bei uns jetzt die Heilsgewissheit.
Ein ewiges, wie sagt Petrus? Ein ewiges, unvergängliches, unverweltliches Erblos, Erbteil, Losteil im Himmel.
Aber hier ist es ja persönlich. Ja, hier ist es ja persönlich an Daniel.
Ja. Was meinst du? Du meinst, er bekommt...
Er bekommt hier die persönliche Zusicherung.
Ja. Aber wir doch auch.
Wenn wir die Bibel lesen, ist es immer noch früh und die Lichte. Ja.
Wir, wenn wir auf den Christus, auf den Herrn unsere Hoffnung setzen, auf die Gnade, dann wird er uns beschenken. Jetzt sind wir so im Großen und Ganzen mit dem Text fertig. Sind da noch Fragen? Zuerst einmal Fragen zum Text, rein zum Text so als solchen.
Wie lange hat es gedauert, bis die Römer dann wieder?
Die Römer kamen unter Pompeius 363 vor Christus, haben dann Israel besetzt, aber nicht zerstört, einfach besetzt. Das ging recht schnell.
Es wundert mich, dass das ganze Buch als Ziel hat, nach Antiochus und dann 100 Jahre später kommen die Römer und sowieso alles wieder putsch. Die Freiheit und alles.
Aber mit dem Kommen der Römer kam noch wer. Die Römer kamen 63. Im Jahr 5 vor Christus kam noch wer. In Bethlehem. Und das ist das Ziel der Geschichte. Dieser eine. Der König Israels, der wahrhaftige König. Und er hat dann das Königreich gepredigt und dann hat er es aufgerichtet. Und noch nicht fertig. Nicht, dass er mit seiner Himmelfahrt fertig war, er hat sich auf den Thron gesetzt. Da waren noch Feinde, die zu unterwerfen waren. Aber er hat gesagt, er hat zitiert, Psalm 110, Petrus hat zitiert, in Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe, deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Herrsche inmitten unter deinen Feinden. Das ist eine Zeit lang, wo er unter den Feinden herrscht. Und dann sind die Feinde unterworfen. Und dann gibt es keine Feinde mehr. Von diesem Königreich war in Kapitel 2 die Rede. Kapitel 2 am Ende. Kapitel 7 am Ende. Kapitel 9, der Ausblick auf die ewige Gerechtigkeit und das Allerheiligste, das gesagt wird. Hier die Auferstehung, wo die Gläubigen dann leuchten wie die Himmelsfeste, wie der Glanz der Himmelsfeste. Dieser Ausblick ist immer wieder in Daniel. Bei allen Prophetien. Außer in Daniel 8, da steht jetzt nicht direkt was. Aber Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9 und Daniel 12. Ist der Ausblick auf das ewige Reich.
Wie ist in 12 Vers 1 das mit dem Buch gemeint? Also wir haben das eben gesagt, dass in Mose sagt nochmal, Buch ist der Lebende. Also im Alten Testament ist das gemeint, die jetzt am Leben sind, ja. Gott in einem Buch der Lebenden stehen.
Ja.
Wie ist das denn hier? Weil hier steht, und in jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben hat. Also es wird die da leben, von denen wird keiner sterben.
Ich meine, es bezieht sich auf die Treuen in Israel, die treu geblieben sind. Die treu geblieben sind, die aber nicht gestorben sind, weil sie die von den Gestorbenen spricht er dann sowieso gesondert. Ich denke, er wird wohl die meinen, dass der Herr wird sie befreien. Sein Volk. Das Volk seiner Treuen. Und die Befreiung geschieht, indem der Feind erledigt wird. Und tatsächlich war ja dann so, die Befreiung war dann da. Die Makkabäer haben dann eine 80-jährige Befreiung erreicht, aber die Geschichte war noch nicht vollendet. Aber der Feind war überwunden und der Ausblick auf den Messias war da. Dass sie noch 100 Jahre warten müssen, noch mehr als 100 Jahre warten müssen, bis der Messias kommt, ist ein anderes Thema. Aber das Ziel dieses Buches ist, diese furchtbare Drangsalszeit, die auf das Volk Gottes wartet. Wie werden sie die überstehen? Das Ziel war, sie vorzubereiten auf diese Drangsalszeit, dass sie nicht diesem Feind abfallen, zu diesem Feind. Und das ist dann auch wirklich erreicht worden. Die Geschichte beweist es. Also ich denke, das Buch des Lebens ist hier das Buch derer, die an den Herrn glauben und aber noch physisch leben. Psalm 69, lösche sie aus dem Buch des Lebens, sagt er mal. Der Psalmist, lösche sie aus dem Buch des Lebens. Aus dem Buch, nicht aus dem Buch, aus dem, ja doch, aus dem Buch, das du geschrieben hast. Psalm 69. Die Feinde, die sollen ausgelöscht werden. Aus dem Buch. Psalm 69, Vers 29. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Also die Gerechten, die sind im Buch des Lebens. Und die Ungerechten, die sollen gelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Die sollen sterben. Ja, aber dann auch, wer stirbt, wer den physischen Tod stirbt als Ungerechter, der ist natürlich auch außerhalb jeglicher zukünftiger Heilsverheißungen Israels. Der bekommt keine Verheißungen. Die anderen bekommen Verheißungen. Eine Verheißung aus der Auferstehung, aus den Toten. Ja, wir sind dadurch, dass wir jetzt fertig sind, haben wir jetzt nur noch eine. Wollen wir uns jetzt dann einfach eine Fragezeit noch nehmen? Ansonsten bin ich für mich, für meinen Teil, abgeschlossen.